Über dem nördlichen Heidenturm erklang die Feuerin, eine der zahlreichen Glocken des Stephansdoms. Hier im Turm zu Gast ist Reinhard Gruber vom Domarchiv, der Pfarrer St. Stephan. Er wird uns in der Folge einiges über Glocken des Stephansdoms erzählen. Beginnen wir doch mit jener Glocke, die wir gerade gehört haben. Reinhard Gruber, die Feuerin, da sagt schon der Name sehr viel.
Ja, genau, die Feuerin hat einen sogenannten selbsterklärenden Namen, die Feuerglocke oder Sturmglocke. Sie wurde geläutet, wenn ein Feuer in der Stadt beobachtet wurde, ausgebrochen ist. Die Türmerstube im Südturm war ja Aussichtspunkt der Wiener Feuerwehr als das damals höchste Gebäude der Stadt. Und so wurde das Signal mit der Schlagglocke gegeben, dass die Feuerin zu läuten sei. Und die Brandknechte sind dann in jene Richtung ausgeschwärmt, in der das Feuer gesichtet wurde. Und da hat man Signale gegeben. Also untertags hat man in diese Richtung eine Fahne hinausgehängt mit einem Bildnis des Gnadenbildes von Maria Botsch und in der Nacht eine Signallaterne. Die Signallaterne hat sich sogar bis heute erhalten und kann in der Türmerstube gesehen werden. Diese Feuer- und Ratsglocke wurde liturgisch nicht verwendet. Es war also keine Glocke, die man zum Betläuten oder zum Gottesdienst verwendet hat, sondern eine Signalglocke, was wir heute nicht mehr so kennen, vergleichbar mit einer Sirene, also einer Alarmsirene. Früher hat man eben diese Feuerglocke oder Sturmglocke geläutet. Sie hatte noch einen zweiten Namen, nämlich Ratsglocke, da sie die Mitglieder des Wiener Stadtrates, des Inneren und Äußeren Rates, zur Ratssitzung gerufen hat. Vor allem nach der Sommerpause hat sie im Herbst das Signal gegeben, dass sie sich zur Ratssitzung einfinden sollen. Ähnliches gibt es heute noch zum Beispiel in Ulm, wo auch eine Glocke in dieser Art einmal im Jahr noch zur öffentlichen Ratssitzung läutet.
Das war jetzt ein Hinweis auf eine Glocke und ihre Funktion. Der Stephansdom Reinhard Gruber hat aber noch weitere Glocken, die spezielle Funktionen haben. Da gibt es die Zügenglocke oder eine, die nur dann läutet in einer Woche des Jahres, wenn der Stefelkirtag ist.
Ja, die Zügenglocke hat mit dem Sterben zu tun, die Bierglocke hat mit dem Leben zu tun. Wenn ich mit der Bierglocke beginnen darf, die auch Bieringerin genannt wurde, auch hier erklärt sich die Glocke selbst, und zwar hat man sie geläutet, wenn die Bierlokale im Umkreis des Domes schließen mussten. Das war in alter Zeit im Sommer um 9 Uhr am Abend, später dann auch um 10 Uhr und in der Winterzeit um 8 Uhr. Schon im Stadtrecht des 14. Jahrhunderts wird die Bierglockenzeit genannt, als jene Zeit, in der die Bierstuben zu schließen haben. Heutzutage wird die Bieringerin geläutet während des Stefelkirtags, die 10 Tage von Christi Himmelfahrt bis Pfingsten, wo am Stephansplatz der Kirtag stattfindet. Und zwar, wenn die Ausschankbuden um 10 Uhr zu schließen haben, wird um 5:10 Uhr die Sperrstunde eingeläutet, so wie es eben früher war. Die Bieringerin erklingt aber auch zur Vesper am Samstag und Sonntag um 4:45 Uhr am Abend. Die Zügenglocke, auch hier erklärt sich der Name von selbst, wurde geläutet, wenn ein Mensch in den letzten Zügen lag. Das war also nicht die Totenglocke, sondern die Zügenglocke hat zum Gebet des im Sterben liegenden Gemeindemitglieds aufgerufen. Und zwar wurde sie für Männer und Frauen jeweils mit dreimaligem Absetzen geläutet. Und sie wurde auch geläutet, wenn ein zum Tode Verurteilter zur Richtstätte geführt wurde, weil man ihn eben betrachtet hat als jemand, der in den letzten Zügen liegt. Sie hat also geläutet, bis er am Richtplatz angekommen ist. Deswegen hat man sie auch als arme Seelenglocke oder arme Sünderglocke oder Diebsglocke bezeichnet. Derzeit wird diese Glocke revitalisiert und soll dann auch wieder gemeinsam mit den anderen historischen Glocken im Heidenturm erklingen, beziehungsweise zeitweise am Abend zum Gedenken an die Verstorbenen.
Reinhard Gruber vom Domarchiv, der Dompfarrer St. Stephan, was gibt es denn generell zu Glocken zu sagen? Wann sind die entstanden? Wann hat man mit Glockengeläut begonnen?
Ja, grundsätzlich sind Glocken Klanginstrumente. Man vergisst immer, dass sie ja eine Harmonie erzeugen, wenn sie läuten. Sie sind Musikinstrumente. Erklärt auch, warum hier im Stephansdom der Domkapellmeister für die Glocken zuständig ist. Nicht für die Wartung, aber für die Glockenmotive und die Auswahl derselben. Die Glocken stammen aus Asien und sind in unserem Kulturkreis ab dem 5. Jahrhundert zu Hause, wo sie eben Verwendung gefunden haben, um das Zeichen zu den Tagzeiten, also den liturgischen Tagzeiten und zu den Gottesdiensten zu geben. Daraus hat sich dann eine ganze Glockenkunde entwickelt. Also Glocken waren dann irgendwann auch ein gewisses Statussymbol. Wer hat die meisten, wer hat die größten, wer hat die schwerste? Das können wir heute ja noch beim Ranking der Bummerin ein bisschen nachvollziehen. Wie viele Glocken sind größer? Die meisten sind kleiner. In Wien gibt es die älteste Überlieferung, dass es Glocken in der Stephanskirche gegeben hat, aus dem Jahr 1254 beim großen Stadtbrand. Damals berichtet die Chronik des Zisterzienserklosters Heiligenkreuz bei Wien, dass es einen großen Brand in der Stadt Wien gegeben hat, dem die halbe Stadt und die Glocken in der Pfarrkirche zum Opfer gefallen sind. Das müssen jene Glocken gewesen sein, die damals in den beiden sogenannten Heidentürmen, also in den Westtürmen, die bis heute erhalten sind, gehangen sind. Ob die Kirche von 1147, jene Kirche mit der ersten schriftlichen Erwähnung, schon Glocken besessen hat, wissen wir nicht. Es ist aber ernsthaft anzunehmen. Nach diesem Stadtbrand von 1258 hat man den Glockenstuhl und die Glocken erneuert. Der heutige Glockenstuhl in der Grundstruktur im nördlichen Heidenturm, in dessen Turmkammer wir jetzt heute sitzen, stammt vermutlich aus der Mitte des 13. Jahrhunderts und ist somit einer der ältesten romanischen Glockentürme Österreichs. Die Glocken im Dom sind über die Jahrhunderte immer wieder umgegossen worden. Wir haben aus dem Jahr 1279 die Überlieferung, dass eine Glocke gegossen wurde, eine große Glocke des Meister Konrad aus München. Wir haben 1280 von eben diesem Meister Konrad noch bis heute eine Glocke, die sich erhalten hat, die sogenannte kleine Glocke oder das Chorglöckl, das seit einigen Jahren wieder läutbar ist, einige viele Jahrzehnte eigentlich verstummt war, eine Glocke noch ohne Inschrift. Inschriften an den Glocken wurden erst in der Gotik üblich. Vorher hatten sie keinen bildlichen oder inschriftenmäßigen Schmuck. Die historischen Glocken, die den Dombrand überlebt haben von 1945, stammen großteils aus dem 18. Jahrhundert und wurden von Franz Josef Scheichel in der Leopoldstadt gegossen bzw. umgegossen. Bis heute erinnert dort die Glockengasse an die ehemalige Glockengießerei, die erst Ende des 19. Jahrhunderts geschlossen wurde. Damals wollte man ein möglichst harmonisches Glockenensemble schaffen, also dass die Glocken aufeinander abgestimmt waren. Das war nämlich vorher nicht der Fall, weil man die Glocken nach Gewicht und nicht nach Klang gegossen hat. Dadurch klingen historische Glocken immer ein bisschen inharmonisch.
Reinhard Gruber, heute wissen wir, sind Glocken automatisiert durch Elektrifizierung, aber historisch hat man die von Hand geläutet.
Ja, es ist klar, Glocken, es gab damals keinen Mechanismus, um sie automatisch zu läuten, heute eine Selbstverständlichkeit. Damals an die Glocke einen Strick anhängen und dann von unten aus läuten. Es gab so eigene Läutbahnen über die Türme hinunter. Man kann heute noch manchmal in den Türmen diese Löcher sehen, durch die die Stricke nach unten gingen. Da gab es verschiedene Möglichkeiten, diese zu läuten. Und an den hohen Festtagen, zu Ostern, zu Pfingsten, am Kirchweihtag oder bei einer Primiz oder dergleichen, gab es auch die Möglichkeit des sogenannten Hochläutens, wo man die Glocke sozusagen am Kopf fixiert hat. Sie hat also nur angeschlagen und dann kommt die nächste Glocke. Das in einem separaten Rhythmus, das hat ein eigenes Glockenklangbild ergeben, das für uns heute ein bisschen eigen klingt. Eine Tradition, die sich aufgehört hat, da man eben jetzt automatisch läutet und nicht mehr von Hand. In manchen Teilen Kärntens, Südtirols und Nordtirols wird es noch praktiziert. Es ist aber durchaus auch gefährlich, weil man den Klöppel mit einem Seil auffangen muss. Das ist also eine Herausforderung und das muss man wirklich können. In den anglikanischen Traditionen in England gibt es diese Art des Läutens auch noch. Am Tag der Krönung von King Charles III. Hat man in den Kirchen so geläutet.
Wir haben unseren Hörerinnen und Hörern noch vorenthalten, wie viele Glocken denn der Stephansdom hat.
Also es gibt 21 plus eine Glocke. Die Bummerin wird nicht zu den anderen Glocken mitgezählt. Die fällt sozusagen da heraus. Nicht alle Glocken können allerdings geläutet werden. Es gibt zwei Glocken, die bis heute eigentlich Signalglocken sind. Das ist die sogenannte Urschelle und die Primglocke oder das Primglöcklein, die sich im hohen Turm in der Turmspitze befinden und mit ihrem Klang einerseits den Viertelstundenschlag angeben und andererseits die Urschelle den Stundenschlag zur vollen Stunde. Also die sind nicht läutbar im Sinne von, dass sie zu einem Gottesdienst läuten, sie sind aber meistens in Verwendung.
Reinhard Gruber, wir haben es vorhin schon angesprochen, wie man historisch die Glocken zum Läuten gebracht hat. Eine große Veränderung war ja dann Ende der 1920er, beginnend 1930er Jahre, also da gehen wir, kann man sagen, gut 100 Jahre zurück, die Elektrifizierung. Wie ist denn das einzuschätzen?
Zum einen 1927 wurden die Glocken elektrifiziert, konnten also mechanisch geläutet werden über Elektrizität. Die Einleitung des elektrischen Lichtes war eine große Diskussion, wo sich sogar Dogmatiker und Liturgiewissenschaftler damit beschäftigt haben, weil man zuerst dagegen war, für den Gottesdienst elektrisches Licht zu verwenden. Man hat argumentiert, dass über Jahrhunderte in der Tradition nur Kerzenlicht verwendet wurde. Rom hat sich damit auch beschäftigt und es dann für gut beheißen, dass man elektrisches Licht einleiten darf in Wien. Interessanterweise haben sich die Mitglieder der erzbischöflichen Kurgeistlichkeit, also die Kurpriester hier in der Dompfarre, beim damaligen Erzbischof und beim Konsistorium, also den Ratgebern des Bischofs, schriftlich eingesetzt, elektrisches Licht einzuleiten, mit dem Argument, dass dadurch nicht nur die vielen Einzelheiten und die vielen Kostbarkeiten des Domes besser sichtbar wären, sondern sich auch die Sicherheit im Dom erhöhen würde. Sie argumentieren damit, dass man beobachtet hat, dass dubiose Geschäfte im Halbdunkel des Domes abgeschlossen wurde, dass eindeutig eigenartige Gestalten sich im Dom herumtreiben und dass sich auch Liebespaare an die dunklen Ecken des Domes zurückziehen würden. Das war ein Argument, das wohl eingeschlagen hat, denn das Konsistorium und der Erzbischof haben zugestimmt, dass elektrisches Licht eingeleitet wird. Wie alles, was im Dom unter Anführungszeichen modernisiert wird, hat das damals auch zu Diskussionen in der Bevölkerung geführt. Aber man hat damals schon eine ordentliche Öffentlichkeitsarbeit durchgeführt. Es gab Publikationen und die Zeitungen haben darüber berichtet. Also man hat offensiv informiert und das auch mit Bildern dokumentiert.
Aber natürlich im Zusammenhang mit den Glocken war das eine Vereinfachung, weil man nicht immer händisch läuten musste, weil da braucht es natürlich viele Leute, die da eingeteilt sind.
Das Läuten der Glocken war früher tatsächlich eine Herausforderung. Also wir wissen bei der Bummerin, dass seit 1875 seit dem Begräbnis von Kardinal Rauscher, als sich angeblich Risse im Südturm, wo damals die Bummerin gehangen hat, aufgetan haben, dass man sie nicht mehr geläutet, sondern nur mehr den Klöppel hin und her bewegt hat. Also sie ist nur mal angeschlagen worden und dazu hat es 8 Männer gebraucht. Und bei den übrigen Glocken, je nach Gewicht, war das eine große Muskelanstrengung. Beim Begräbnis von Prinz Eugen 1736 hat dieser Trauerzug von seinem Stadtpalais zum Dom 2 Stunden gedauert. Während dieser Zeit haben alle Glocken der Stadt geläutet. Und das war so aufwendig, dass man angeblich 2000 Gulden dem Kaiser verrechnet hat, nur für das Läuten der Glocken. Also man merkt, das war auch eine teure Angelegenheit. Und deswegen war diese Elektrifizierung, wo man dann nur mal ein paar Knöpfe oder Schalter betätigen musste, eine absolute Erleichterung.
Der Stephansdom bietet ja auch akustische Leckerbissen für Musikaffine in Zusammenhang mit den Glocken, Reinhard Gruber.
Ja, das wurde lange gar nicht bedacht, dass sich verschiedene Glockenmotive ergeben bei dieser großen Anzahl von Glocken. Wir haben ja doch eines der größten Glockenensembles Mitteleuropas hier in St. Stephan. Und vor wenigen Jahren haben der Domkapellmeister Landerer, der damalige Domkustos Weißmeier, Kirchenmeister Steigerwald, Sakristeidirektor Reder und ich uns darauf geeinigt, eine neue Läutordnung für den Dom zu erstellen. Das war durchaus aufwendig in Zusammenarbeit auch mit der Firma Grassmeier, wo man über den neuen Läutcomputer, also heute wird das alles programmiert, man muss keine Knöpfe mehr drücken, außer in Ausnahmefällen, wo man zu den verschiedenen Gottesdiensten, die es ja täglich gibt, und zu den verschiedenen Hochfesten verschiedene Motive programmieren kann. Also das Festgeläute, also alle Glocken des Südturms, die vor großen Gottesdiensten erklingt, hat das Te Deum von Bruckner, das anlässlich der Domeröffnung 1952 erklungen ist. In Erinnerung daran ist das Festgeläute des Domes auf den Beginn des Te Deums von Anton Bruckner abgestimmt. Aber wir haben dann auch noch das sogenannte Gloria-Motiv, also nach dem Gloria in Excelsis Deo, so wie es der Priester anstimmt, das Salve Regina-Motiv und verschiedene andere Motive. Wir haben auch ein eigenes Trauergeläute, das sind die tiefen Glocken des Domes, die zu aller Seelen oder bei einem Totengottesdienst in den Dom rufen.
Reinhard Gruber, es ist ja bekannt, in Kriegszeiten früher wurden Glocken eingeschmolzen, damit man sie eben verwenden kann für militärisches Gerät. Was bedeutete denn der Zweite Weltkrieg in diesem Zusammenhang für den Stephansdom und seine Glocken?
Also diese Glockenablieferung, die ja vorgeschrieben war, schon im Ersten Weltkrieg, hat damals St. Stephan nicht betroffen, da man schnell das gesamte Geläute unter Denkmalschutz gestellt hat. Während des Zweiten Weltkrieges wurde der Dom allerdings nicht mehr verschont. Und es gab eine eigene Kommission, die sich mit den Glocken beschäftigt hat und 3 Glocken ausgesucht hat, die an das Glockenlager abgeliefert werden mussten. Das war die alte Verseeglocke, das Zügenglocklein und das Chorglöcklein. Diese Glocken wurden aus dem Dom abgenommen, nachdem sie noch einmal geläutet wurden. Und sie haben aber den Dombrand überstanden, weil sie eben abgeliefert wurde. Es war also eigentlich ein glücklicher Zufall. Und sie konnten dann von den Verantwortlichen des Domes in diesem Glockenlager identifiziert werden und in den zerstörten Dom zurückgebracht werden, wo sie im Bereich der Riesentorvorhalle aufgestellt wurden. Es sind auch jene 3 Glocken, die derzeit der Reihe nach wieder reaktiviert werden, denn sie sind dann vor der neuen Bummerin stumm als Erinnerung an vergangene Zeiten gestanden und dank der Initiative des Domkapellmeisters werden sie eben jetzt der Reihe nach wieder zum Klingen gebracht.
Wenn Sie das Wort Bummerin ansprechen, dann bekommt das natürlich bei den Hörerinnen und Hörern auch einen Klang im Ohr. Jetzt gibt es die neue Bummerin, es gab aber eben eine alte Bummerin.
Die alte Bummerin, die 1711 aus erbeuteten Kanonenkugeln der osmanischen Belagerung gegossen wurde, hat man ab 1875 eben nicht mehr geläutet, sondern nur mal angeschlagen. Und sie wurde während des Jahres, also wenn sie nicht in Verwendung stand, auf einem eigenen Konstrukt, das die Glocke gestützt hat, um den Glockenstuhl zu schonen, gelagert. Man musste es also herunterkurbeln, diese Befestigungen, damit sie wieder schwingt und dadurch auch zum Klingen gebracht werden kann. Die alte Pummerin hatte durchaus auch Probleme gemacht, einerseits ob der Größe, ihrem Gewicht und auch der Klöppel. Er wurde dreimal erneuert. Der zweite dieser Klöppel hat sich auch erhalten, hat den Absturz der alten Pummerin 1945 überstanden und liegt derzeit im Lapidarium des Domes, wo man ihn bei Katakombenführungen auch sehen kann. Der Ausdruck Pummerin, dem begegnet man öfters, also auch in Passau. Die große Glocke trägt den Namen Pummerin. Das ist ein Ausdruck, der eine große, schwere Glocke mit einem tiefen Klang bezeichnet, von Pumpern. Die alte Pummerin hatte den Namen Josephinische Glocke, einerseits nach ihrem Stifter Kaiser Josef dem I. und auch nach dem Patron der Glocke, dem heiligen Josef. Die neue Pummerin ist eigentlich die Marienglocke, wie es in der Widmung heißt, geweihter Königin von Österreich, damit durch ihre mächtige Fürbitte Friede sei in Freiheit. Diese neue Pummerin, die 1951 in St. Florian gegossen wurde und dann 1952 im April ihre Triumphfahrt von Linz nach Wien durchgeführt hat, das ist schon ein eigenartiges Bild, das sich da uns heute bietet. Wenn man diese Aufnahmen sieht, eine Glocke, die ja keine Empfindungen fühlt, die weder sehen noch riechen noch winken kann. Diese Glocke wird geschmückt, der Glocke wird applaudiert, Musikkapellen spielen auf, er wird zugewunken, Fähnchen werden geschwungen. Sie spürt das alles nicht. Und trotzdem ist diese Glocke, dieses tote Erz, zu einem Symbol für das neue Österreich geworden, das sich aus den Trümmern des Zweiten Weltkrieges wieder erhebt. Nicht nur der Dom, sondern ein ganzes Land. Und darum wird sie auch wohl zu Recht als Stimme Österreichs bezeichnet.
Eine Person ist da besonders erwähnenswert, das ist der Dompfarrer Karl Raphael Dorr. Was gibt es zu ihm zu sagen?
Karl Raphael Dorr war eine sehr starke Persönlichkeit, die zuerst Domprediger in St. Stephan war, dann Wien während der NS-Zeit verlassen wurde, ins Exil nach Tübingen ging und erst dann 1945 wieder zurückkehren konnte und schließlich 1948 Dompfarrer in St. Stephan wurde. Ihm ist es zu verdanken, dass der endgültige Wiederaufbau, also die Renovierung des Albertinischen Chores, die Konstruktion des Domdaches und der Neuguss der Pummerin vonstatten gehen konnte. Er war es, der die Bundesländer motivieren konnte, dass alle 9 Bundesländer mitgeholfen haben und gespendet haben für den Wiederaufbau. Auch viele ausländische Sponsoren von Schweden über Frankreich bis hin zum Heiligen Vater in Rom, Amerika, diese ganzen Auslandshilfen. Und ihm ist auch zu verdanken, dass der Stephansdom dadurch zur Pfarrkirche Österreichs wurde, in der alle Bundesländer, alle Menschen dieser Republik ihre Heimat finden können und gefunden haben. Und ihm ist auch zu verdanken, dass es das Neujahrsläuten gibt.
Das allerdings bei seiner Premiere unglücklich verlief, Reinhard Gruber.
Zum Jahreswechsel 1952-53, damals hing die Pummerin übrigens noch im Hof der Dombauhütte. Erst 1957 ist sie in ihrer jetzigen und endgültige Heimstätte in den Turmhelm des Nordturms, des unausgebauten Turmes, aufgezogen worden. Bei diesen Neujahrsläuten 52-53 ist, wie die Chronik des Domes schreibt, nach dem 10. Klang der Klöppel der Pummerin gesprungen. Das heißt, das Neujahrsläuten ging eigentlich in die Hose. Die Föst in Linz hat sich dann bereit erklärt, auf eigene Kosten einen neuen Klöppel zu schmieden, der bis vor wenigen Jahren in Verwendung stand. Seither hat dann die Pummerin auch einen neuen Klöppel. Man läutet sie nicht zu oft, das Läuten der Bumerin soll nicht inflationär werden und wird ja auch heute noch über die Medien kundgetan. Die Wienerinnen und Wiener kommen dann auch Bumerin schauen und Bumerin hören zum Stephansplatz. Diese Glocke hat einfach eine besondere Ausstrahlung.
Diese Ausstrahlung wird sie auf ewig haben, Reinhard Gruber. Ich sage danke, dass Sie uns Einblick gegeben haben in die Vielfalt von Glocken des Stephansdoms. Einige der angesprochenen Glocken konnten Sie ja in unserer Sendung hören, aber verwiesen sei auf die Seite der Wiener Dommusik. Da gibt es alle Glocken zum Anhören und auch zum Downloaden. Und da können Sie sich dann auch die Bumerin runterladen für Ihr Handy, für Ihr Smartphone. Und viele Informationen zu den Glocken des Stephansdoms finden Sie auf der Stadt Wien Geschichte Wiki.
Archivar, Archivie, Archivo, Wissenswertes aus der Historie des Wiener Wahrzeichens und der Bundeshauptstadt in einem Radio-Wiki von Monika Jarosch und Stefan Hauser.